Tanzstadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Spiel, Satzung und Sieg. Das ist so ein bisschen die Überschrift über die 140. Folge des Podcasts. Viele, viele Dinge, über die wir natürlich auch in dieser Woche wieder sprechen. Unter anderem ein furioser Auswärtssieg des VfB Stuttgart in der Fuggerstadt. Ich sag's gerne nochmal, beim FC Augsburg. Ein Ausblick auf das Spiel gegen den Champions League Achtelfinalisten Borussia Mönchengladbach samt Einordnung eines Fans aus unserer Redaktion und natürlich auch im großen Mittelteil das Update, das Roundup rund um ja den Machtstreit innerhalb des VfB Stuttgart. Und darüber rede ich nicht allein, das wäre nämlich sehr, sehr langweilig, sondern wie immer oder wie fast immer in 99,9% der Fälle mit Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Ich grüße zurück, grüße an euch da draußen auch natürlich.
Und immer wenn dann die Stimme so am Ende leicht nach oben ging, dann ist klar, wir beide sind heute auch nicht allein, sondern wir haben einen Gesprächspartner bei uns, der heute Sendezeit kriegt, ja, und zwar ein bisschen mehr vielleicht als bei den Kollegen des SWR, Zwinker-Smiley, Spaß beiseite.
Shots fired.
Ron Merz ist bei uns heute in der 140. Folge. Hi Ron, grüß dich.
Hallo zusammen, freue mich, dass ich da sein kann mit Sendezeit.
Darüber freuen wir uns auch und ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen, buntes Paket, über das wir sprechen wollen, natürlich auch, das wird natürlich auch ein Punkt sein, das Thema Satzungsänderung, mögliche Satzungsänderung, was ist da möglich, wie könnte sich das entwickeln, wenn wir alles nachher en Detail uns anschauen. Ich würde sagen, an erster Stelle, Ron, sprechen wir mal ein bisschen über dich und versuchen mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, die soll es ja auch geben, dich mal ein bisschen vorzustellen. Was manche vielleicht schon von dir wissen ist, du bist Vorsitzender des OFC 1893 und zudem bist du Mitglied im eins von Klaus Vogt mitbegründeten FC Playfair. Das ist ein Verein, der sich für Integrität und Nachhaltigkeit im Profifußball einsetzt. Aber was kannst du darüber hinaus noch über dich sagen? Oder anders gefragt, Ron, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Ich bin meistens ich alleine tatsächlich.
Okay, das ist schon mal gut.
Ja, also was so den VfB angeht, bin ich lebenslanges Mitglied, eines der noch immer relativ wenigen. Und beschäftige mich aber seit ein paar Jahren jetzt auch intensiver mit dem Verein und vor allem mit den Vorgängen rundherum, also weniger das auf dem Rasen, sondern mehr das, was auf der Geschäftsstelle und hinter verschlossenen Türen passiert, also das Thema Vereinspolitik. Und habe einen Podcast, wo es unter anderem auch um den VfB geht, aber auch um andere Themen darüber hinaus und auch einen Blog, in dem ich aber sehr monothematisch unterwegs bin und tatsächlich nur über den VfB schreibe und da die Themen aufgreife, die mich da interessieren. Und aktuell haben wir da ja wieder einiges, worüber es zu sprechen gibt.
Sag doch mal den Namen von dem Blog, Menschenskind.
Der Blog ist erreichbar unter nachspielzeit.online und da findet man auch alles rund um den Podcast, der auch Nachspielzeit heißt.
Sehr löblich, sehr löblich.
Jetzt hast du gerade angesprochen, dass du ja dich sehr für die Themen auch abseits des Platzes interessierst. Ich frage mal ganz offen, wie kommt das eigentlich dazu? Also viele, die meisten schauen natürlich das, was über 90 Minuten auf dem grünen Rasen passiert, erfreuen sich, ärgern sich, wie auch immer. Wie kam das bei dir zustande, dass du da so ein bisschen ein Faible dafür entwickelt hast, für all das, sag ich mal, auch Sportpolitische rund um den Fußball?
Also es war tatsächlich eine Entwicklung. Wie bei vielen ging es bei mir auch los. Man hat den Sport verfolgt, war und ist im Stadion, guckt sich das da an. Aber irgendwann wird die Verbindung zu dem Verein und zum VfB halt doch enger. Und man verbringt viel Zeit damit. Und ich bin dann insbesondere, als es dann noch zu Endzeiten von Wahler so in Richtung der Ausgliederung ging, immer mehr eben in dieses Thema reingekommen, weil da eben auch viel passiert ist, was ich für mich einfach interessant fand und bin seitdem eigentlich auch dabei über alles, was seitdem passiert ist und beschäftige mich damit. Und nach der ganzen Zeit hat man dann natürlich auch einen gewissen Einblick beziehungsweise Überblick, kann ein paar Dinge vielleicht auch einordnen von dem her, was in der Vergangenheit passiert ist und wie manche Personen ticken. Und ich habe es für mich einfach als ja sehr spannendes Feld auch kennengelernt. Und ich war jetzt nebenbei gesagt auch im Sommer bei Zukunft Profifußball, dieser Faninitiative in Vorbereitung auf die DFL-Taskforce, sehr intensiv mit dabei, bin da auch jetzt noch involviert und habe mich da auch mit dem Thema Vereine als demokratische Basis auseinandergesetzt. Also genau mit Dingen, die jetzt auch beim VfB dann zum Tragen kommen. Und ja, so kommen die Dinge dann am Ende zusammen für mich.
Gab es aus deiner Sicht irgend so ein Aha-Moment oder irgend so ein Ereignis, vielleicht auch beim VfB Stuttgart, das dich dazu bewogen hat, zu sagen, okay, alles klar, jetzt gucke ich auch mal ein bisschen über den Tellerrand Fußballplatz hinaus. Gab es da irgendwie was? Also bei mir zum Beispiel im Sportlichen war es damals einfach so, als ich das Sportliche verfolgt habe, war damals die Trennung von Christian Groß, die bei mir einfach dafür gesorgt hat, also hier müssen wir mal ein bisschen mehr, da müssen wir ein bisschen mehr bohren hier. Das kann ja so nicht weitergehen hier beim VfB. Das war aber der sportliche Aspekt. Das war so mein Aha-Moment. Gab es für dich so einen nicht sportlichen Moment, wo du sagst, okay, da ging das bei mir los?
Also das mag jetzt vorhersehbar sein, aber die Personalie Dietrich,
ja,
Hat da tatsächlich einiges ausgelöst. Also wie gesagt, ich war auch schon davor auf diesen Regionalversammlungen, die es damals gab unter Wahler, bei einigen mit dabei auf dieser Zukunftswerkstatt, alles mitgemacht. Aber wie sich der Verein dann in seiner Außenwirkung und in der Führung verändert hat und wie dann da auch gewisse Fronten aufgebaut wurden, insbesondere dann natürlich, je näher es auf die Ausgliederung zuging, das hat mich da schon zum Nachdenken gebracht und in die Richtung, dass ich mich damit mehr beschäftigen möchte.
Ja, und Ron, da werden wir auch später noch darauf zu sprechen kommen, sicher. Es ist ja oft so, dass man ja auch Gegenwart häufig nur damit erklären kann, mit dem, was in der Vergangenheit so passiert ist. Insofern ist, glaube ich, auch das, was aktuell passiert, ohne dass du jetzt schon zu viel vorwegnimmst, aber hat natürlich wahrscheinlich auch mit dieser Zeitspanne beim VfB Stuttgart zu tun, davon gehe ich mal aus, ne?
Definitiv, also wenn wir nachher auf meinen Antrag auf Satzungsänderung kommen, da kann man auf jeden Fall auch mal drüber sprechen, warum der denn überhaupt notwendig ist, und die Gründe liegen definitiv in der Zeit der Ausgliederung, und da sind einige Dinge vielleicht nicht ganz so sauber gemacht worden, wie man sich das als Mitglied gewünscht hätte.
Da werden wir dann später darauf schauen, in aller Ausführlichkeit. Ich würde aber sagen, Philipp, an der Stelle erstmal ein bisschen Sport. Und zwar, wie ich finde, großen Sport.
Das hast du sehr schön übergeleitet. Ja. Mir bliebe da vielleicht nur noch die kleine Frage als Cliffhanger für die nächste Folge. Wer denn überhaupt heutzutage alles noch weiß, wer die Fucker sind bzw. waren? Ansonsten 4:1 in Augsburg gegen so einen kleinen Angstgegner des VfB Stuttgart. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es wenig Mannschaften in der Bundesliga, die mehr geholt haben gegen den VfB als der FCA. So ein richtiger Trainerkiller war er auch. Zorniger wurde freigestellt, Weinzierl wurde freigestellt, Fee ist zurückgetreten nach Spielen gegen Augsburg. Ich glaube, Labbadia war auch nochmal irgendwas. Das letzte Aufeinandertreffen war ein 0:6. Ich glaube, da kann sich jeder, der es mit dem VfB Stuttgart noch hält, daran erinnern, an diesen traurigen Tag.
Schmerzhaft.
Einer der schlimmsten Nachmittage, seit ich hier intensiv mit dem VfB zu tun habe, hätte ich am liebsten verdrängt. Das war echt ein krasser Tag. Mit der Trainerentlassung noch am Abend übrigens. Das war
ja, da hattest du sogar Dienst. Ich erinnere mich, dass du Dienst hattest. Und ich erinnere mich auch, dass es danach einen Lillet-Vorfall gab in der DU-Redaktion. Ja, aber das wollen wir mal nicht allzu sehr ausbreiten hier.
Nee, wollen wir nicht. Komm aufs Spiel.
Richtig gutes Spiel. Also ich muss echt sagen, ich hatte so ganz leicht, auch wenn es wirklich nur ganz leicht war, eine Nuance irgendwo, hatte ich so ein bisschen Grummeln in der Magengegend, nachdem sie zuletzt in der Liga zweimal 0:1 verloren haben gegen starke Mannschaften, haben wir drüber gesprochen. Ja, zwischendrin lag ein Pokalsieg, auch das muss man natürlich erwähnen. Aber es war, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dieses Spiel so zu bestreiten, in Anbetracht der tabellarischen Lage, in Anbetracht aber auch der Lage, wie sie eben sich um den Verein rumgestaltet. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Und das Beste fand ich tatsächlich, bis auf zwei Phasen, wo sie so ein bisschen sich schütteln mussten. Einmal so diese Phase nach dem 1:0, als Augsburg plötzlich viele Standards hatte, Caligiuri ein ums andere Mal die Bälle reingebracht hat, ein mit Zuhilfenahme von Gregor Kobels Fingerspitzen so an die Latte noch lenken konnte. Das waren so zwei Phasen, die ein bisschen kritisch waren, aber das war es dann auch. Der VfB hat sein Schokoladen-Auswärtsgesicht gezeigt mal wieder und hat das Spiel auch in dieser Höhe, finde ich, völlig zu Recht so gewonnen. Was meint ihr?
Es war tatsächlich so. Ich fand, das war eine sehr abgezockte und nochmal reifere Vorstellung. Ja, man wusste vorher nicht genau, weil Augsburg eben dann doch immer wieder, du hast es gesagt, so ein bisschen der Angstgegner ist, wie die Mannschaft da aufläuft. Aber es hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Ja, mit ganz vielen kleinen und ein paar großen Dingen, die richtig, richtig gut waren.
Genau, und was ich noch anführen wollte, ich hatte so ein bisschen Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach dem Anschluss in der 46. Minute. Ich hatte so ein bisschen Bammel, dass es so läuft wie das Heimspiel gegen Frankfurt. Erinnert ihr euch daran? Also als der VfB auch 2-0 geführt hat, das sah eigentlich alles sehr gut aus und sich dann doch den Schneider hat abkaufen lassen. Und wie Philipp, wie auch du gerade gesagt hast, so, da war es mal ein paar Minuten, mussten sie sich ein bisschen schütteln, aber... Und das ist das, was mir vielleicht am meisten imponiert in diesem Spiel am vergangenen Sonntag, wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat. 2-1, kurz geschüttelt und dann den FCA aber sowas von hinten reingedrückt hat, sodass du wirklich gemerkt hast, hier ist es gerade eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es 3-1 fällt, was dann am Ende dann noch so geschehen ist nach Zuhilfenahme des VAR. Das hat mir am meisten imponiert. Also dieses... nicht einknicken nach einem schnellen Gegentor, denkst, oh, jetzt könnten wir hier um den Lohn unserer Arbeit gebracht werden, kann sein, dass wir das Ding hier doch noch weggeben. Nee, Brust raus, Gas geben, das dritte Tor schießen, das zeugt davon, dass eine Mannschaft echt vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Und dann vielleicht an der Stelle nochmal ganz zurück, der Sprung in die erste Halbzeit, Philipp, ich glaube, wie hast du gesagt, du würdest den Pass von Kempf gerne heiraten? Also ich würde gerne das gesamte 2-0 einfach nur mir einrahmen und irgendwo in mein Zimmer hängen, wenn es geht.
Das ist tatsächlich richtig, das habe ich nicht nur gesagt, das habe ich sogar geschrieben, es ist noch auf Twitter abrufbar und ich bin ein bisschen überrascht, dass meine Partnerin bis heute noch keinen Ton darüber verloren hat, aber das war wirklich ein Spielzug, besser kannst du es einfach nicht machen. Du bist unter Druck, wirst eigentlich gut gepresst von Augsburg, befreist dich dann aus dieser Situation durch sehr gutes Ein-Kontakt-Spiel. Dann kommt der Ball zu Kempf, der erkennt die Situation, sieht den Raum, sieht Sosa durchstarten und spielt dann diesen Monster-Ball. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Ja, und da ist halt nichts Zufall dabei. Das ist das vielleicht das Bemerkenswerteste, sondern der wollte das genauso. Das Ding kommt genauso, wie er es braucht. Sosa, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat, der sich von Woche zu Woche steigert gerade. Ich glaube, seit er den Vertrag unterschrieben hat, ist da nochmal richtig was passiert. Das ist die Vertragsverlängerung, sagen wir es so. Und dann auch, dass Silas ruhig bleibt, genau die Lücke sieht. Das ist ein relativ kleines Fenster, wo er den Ball mit der Innenseite hinbringen muss, damit er eben treffen kann. Auch das klappt dann wunderbar. Also wirklich sehr, das Fußball, wie du ihn einfach sehen willst, ja, und von Anfang bis Ende hervorragend ausgeführt vom VfB.
Ich finde, was so ein bisschen untergeht neben diesem hervorragenden Pass von Kempf, ist auch tatsächlich die Kontrolle, die Borna hatte, ja, und den Ball tatsächlich direkt mitgenommen hat und weg war und dann aber eben auch noch die Ruhe hat, den Ball nicht direkt vors Tor zu spielen, wo, glaube ich, González noch gestanden ist, sondern wirklich genau in diesen Raum rein, der komplett frei war, wo dann Silas angerauscht kommt und den reinhämmert. Also auch diese Übersicht muss man nach diesem Sprint erstmal noch haben.
Ja, absolut richtig. Ja, das war wirklich, wirklich sehr, sehr fein. Für mich Top-3-Tor diese Saison bisher. Das war schon sehr, sehr nice. Wobei das Tor von González auf Castro vorgelegt, hat mir fast noch besser gefallen, weil einfach hat einfach auch alles gestimmt, der reagiert auf den Pressing-Auslöser, sieht den bemitleidenden Herrn Vargas, der läuft ihn an, drückt seinen Körper rein, holt sich die Pille, fair, mit regelkonformen Mitteln, Kopf hoch, chippt das Ding auf den langen Pfosten, das ist schon auch sehr, sehr, sehr gut gewesen. Insgesamt unterm Strich ein Spiel, das dem VfB Stuttgart einfach auch gut zu Gesicht steht. Das muss man einfach so sagen. Die Wochen, Monate zuletzt zuvor, in denen ja immer wieder festgehalten werden muss, dass die Jungs schon sehr, sehr gut in diese Liga angekommen sind, dass sie vor nichts und niemandem Angst haben, dass sie sich auf Augenhöhe bewegen. All das wurde nochmal gezeigt und eben verbunden mit dem Fakt, dass man sich auch von Widerständen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Das, was anfangs in der Saison vielleicht hier und da noch der Fall war, Christian hat es angesprochen, also da ist einfach auch eine Entwicklung da und das war einfach top und ich mag einfach auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es unsachlich ist, ich mag diese Trikots. In diesen Trikots sieht einfach alles nochmal besser aus, muss man einfach so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und die einzige Sache, die vielleicht nach diesem Spiel noch so ein bisschen offen geblieben ist und wo immer noch sich die Geister so ein bisschen scheiden und streiten darüber, das ist ja die Frage jetzt, nachdem der VfB durch diesen Sieg die Tabellenspitze an der Auswärtstabelle erklommen hat, ist jetzt der VfB wirklich auswärts so viel stärker als daheim? Spielt das eine Rolle? Spielt das überhaupt gar keine Rolle? Mit dieser Frage haben jetzt nicht wir uns direkt auseinandergesetzt, sondern die Experten vom Institut für Spielanalyse in Person von Steffen Görsdorf. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
Der VfB Stuttgart feiert in Augsburg den 5. Saisonsieg. Alle Erfolge wurden bisher in der Fremde erzielt. Hinzu kommen noch 2 Unentschieden. Führt unter dem Strich zur Bilanz, dass 17 der 21 bisherigen Saisonpunkte auswärts eingefahren wurden. Woran lässt sich dieser Kontrast aus Heimschwäche und Auswärtsstärke festmachen? Gonzalo Castro führt im Interview nach der Partie in Augsburg an, dass man auswärts mehr Räume vom Gegner angeboten bekommt. Cheftrainer Matarazzo hingegen mag aktuell im Anbetracht der leeren Ränge keinen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspiel ausmachen. Fakt ist jedoch, 2 der 3 bisherigen Saisonniederlagen setzte es in der Mercedes-Benz-Arena. Die Gegner hießen Freiburg, Bayern und Leipzig. Am ersten Spieltag war es für den VfB noch ein Sprung ins Ungewisse und trotzdem hätte man fast noch einen Unentschieden errungen. Als Aufsteiger jedoch gegen die Bayern und die starken Leipziger knapp zu verlieren, ist keine Schande. Zudem spielten die Stuttgarter gegen starke Unioner und Leverkusener Remis und das jeweils nach Rückstand. Dass man gegen Köln den Sieg verpasste, ist ärgerlich, aber verschmerzbar zum aktuellen Zeitpunkt der Saison. Waren jedoch allein die Gegner ausschlaggebend für die magere Heimbilanz? Bedingt. Ein Blick tiefer in die Statistik lohnt und da finden wir Anhaltspunkte, die auch auf die Sichtweise des Stuttgarter Kapitäns hindeuten. Zu Hause hat Stuttgart nur 9 der 30 Saisontore geschossen. Jeweils 3 Stück im Positionsangriff, im Umschaltverhalten und nach Standards. Das spektakuläre Umschaltspiel der Stuttgarter scheint also wirklich auswärts besser zu funktionieren. Während daheim, wie besagt, nur 3 Treffer gelangen, waren es in der Fremde 10 Stück. Mehr Tore im Umschaltverhalten insgesamt haben nur die Bayern bisher erzielt, und zwar 15 Stück. Für ein erfolgreiches Umschaltspiel benötigt man Platz, in dem man dank der schnellen Stuttgarter Angreifer die unsortierte Abwehr der Gegner überrumpeln kann. Zustande kommt dieser, wenn der Gegner weiter aufrückt, als er will, und auch mehr den Ball in den eigenen Reihen hält, als es ihm lieb ist. Dass das den Schwaben auswärts besser gelingt als daheim, lässt sich an der effektiven Spielzeit festmachen. Also der Zeit, in der ein Team wirklich den Ball unter Kontrolle in den eigenen Reihen hat. Bisher hat der VfB pro Partie den Ball knapp 22 Minuten im Schnitt in den eigenen Reihen. Zum Vergleich, den Topwert der Bundesliga hat der BVB mit rund 31 Minuten. Beim furiosen 5-1 im Dortmunder Westfalenstadion lag die effektive Spielzeit der Stuttgarter jedoch nur bei rund 17 Minuten, die der Dortmunder jedoch bei 38 Minuten. Auswärts hat beim VfB der Gegner öfter den Ball, aber dafür die Schwaben die Torerfolge. Insgesamt haben die Stuttgarter im Schnitt in ihren Auswärtspartien eine effektive Spielzeit von 21 Minuten, also knapp eine Minute unter dem Gesamtsaisonschnitt. In den bisher absolvierten Heimspielen liegt der Wert jedoch bei rund 23 Minuten, also höher. Die individuellen Höchstwerte hatte man am ersten Spieltag gegen Freiburg mit fast 29 Minuten und gegen Köln mit 26 Minuten. Die Stuttgarter müssen gegen Gladbach also darauf achten, dass ihnen nicht erneut die volle Verantwortung für das Spiel allein überlassen wird und die Fohlen, wie bereits gegen Bayern, sich allein auf die gefährlichen Attacken im Umschaltverhalten konzentrieren können. Das ist schließlich die Königsdisziplin beim VfB.
Vielen Dank nach Berlin an dieser Stelle. Steffen, wie immer, gewohnt fundiert. Ich bin eigentlich ganz gespannt, ob wir vielleicht nicht mal die nächsten Tage uns die Zeit nehmen, Christian, das nochmal versuchen, auch ein bisschen grafisch aufzuarbeiten. Ist es denn wirklich so, dass diese Räume so groß sind? Wie sieht's da genau mit den Distanzen aus? Kann man ja durch Live-Tracking und die Daten, die die Jungs haben, alles entsprechend belegen. Vielleicht bleibt uns die Zeit, wenn uns der VfB Stuttgart Luft lässt, das Ganze demnächst nochmal ein bisschen besser und ersichtlicher für alle aufzuarbeiten. Und damit wäre die Überleitung sozusagen geschafft zum VfB Stuttgart beziehungsweise zum Machtkampf beim VfB Stuttgart. Der Status quo. Christian, wie ist er denn? Willst du uns nochmal abholen für die letzten Tage? Was ist passiert? Wo stehen wir?
Ja, also wir können das natürlich so ein bisschen machen im Stile von Alisa, Wege zum Glück, also wie so eine Telenovela, was bisher geschah. Ihr habt bestimmt die Folge in der vergangenen Woche gehört. Und ich glaube, es war dann im Nachhinein dann doch nochmal ganz klug, Philipp, dass wir auch den Zeitpunkt unserer Aufnahme vielleicht genannt haben. Denn zwischenzeitlich, in der Zeit nach unserer Aufnahme und bis wir dann auch rausgegangen sind, hat sich beispielsweise der Fanausschuss zu Wort gemeldet und hat auch seine Sicht der Dinge nochmal klargestellt. Wie, Philipp, hast du die das Schreiben und die Botschaften gesehen, die darin vorgekommen sind?
Also zuerst mal als sehr deutlich habe ich die wahrgenommen. Ich glaube, da war relativ wenig fehl zu interpretieren an diesem Statement. Ich meine, es ist offensichtlich, dass jeder von uns, die wir jetzt hier in dieser Sendung sind, hat ja auch sein privates Umfeld. Da sind auch VfB-Fans dabei, wenn du mit den Leuten sprichst. Es gibt so ein bisschen zwei Lager. Die einen sagen tatsächlich, du, das ist mir alles zu blöd, die sollen erfolgreich kicken, das tun sie, das reicht mir, ja. Das ist dann aber auch vielleicht der Fan oder der Anhänger des VfB, die halt vielleicht nicht ganz so intensiv dabei sind wie die anderen. Und die anderen, die sind dann halt auch die sich oft organisieren, die dann in so einem Gremium wie dem Fanausschuss sitzen und die sagen halt, hört zu, Leute, so wie ihr euch hier präsentiert, wie ihr all die Bemühungen und Bestrebungen der letzten 12, 18 Monate konterkariert, wie ihr unseren Club, ja, das kann man ja als Mitglied, halt dann musst du sein, wenn du im Fanausschuss bist, mal genauso formulieren, wie ihr unseren Club gerade nach außen präsentiert, das geziemt sich nicht, das ist einfach nicht gebührlich und deswegen kam ich mit den Aussagen, die da getroffen wurden, beziehungsweise mit dem Statement kam ich vollumfänglich klar, oder? Also ich wüsste nicht, was es eine andere Meinung geben könnte, Ron.
Nö, das ist völlig nachvollziehbar und finde ich auch okay. Also zum einen ist das, finde ich, auch die Kompetenz des Fanausschusses, sich da auch zu äußern. Sie haben ja auch die Paragraphen unten nochmal drangehängt und im Inhalt haben sie 100% recht.
Das ist sozusagen die eine Passage gewesen. Also nicht nur der Fanausschuss hat sich dann aber zu Wort gemeldet. Es gab dann, das habt ihr sicher auch gesehen, zwischenzeitlich am Wochenende auch ein Spruchband bei der Einfahrt in die Mercedesstraße vom Kommando Cannstatt. Ich glaube, das habt ihr alles gesehen. Was es dann eben noch zu lesen gab, war jetzt zu Beginn der Woche ein zweiteiliges Interview, das der Ex-Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, den Kollegen der Bild-Zeitung gegeben hat. Und da, und das habt ihr vermutlich auch gelesen, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, da hat schon so ein bisschen jeder sein Fett wegbekommen, oder? Und Thomas Hitzesberger, Klaus Vogt, überhaupt, da war schon sehr viel auch Wucht dahinter, würde, glaube ich, Dirk Preis sagen. Wie hast du das wahrgenommen, Philipp, was da Anfang der Woche im Boulevard erschienen ist?
Naja, zumindest mal auch da als sehr, sehr deutlich. Und was mir am meisten halt zu denken gibt, ist das, dass man es nicht so gut zuordnen kann. Ich meine, bisher hat man ja klar irgendwo versucht, Trennschärfe zu bekommen oder Trennlinien zu ziehen. Das war, es gibt eben ein Vogtlager, es gibt ein Hitzelsberger Lager. Mittlerweile muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass es nicht nur diese beiden Lager gibt, sondern eben auch ein drittes Lager. Und dieses dritte Lager will weder Vogt noch Hitzelsberger und hat eben vielleicht gedacht, wir schicken mal den Ex-Präsidenten vor, der dann nach über einem Jahr, sag ich mal, der sich ja jeglicher Aussagen sozusagen entzogen hatte, nichts gesagt hat öffentlich, der hat dann halt mal meint, so, jetzt hole ich mal so einen Rundumschlag auf, ich gehe dazu dem Medium, das entsprechend mir die Plattform bietet und auch eine entsprechende Reichweite, dass es entsprechend ankommt. Und man muss auch daher sagen, wir haben jetzt wieder die Krux des frühen Aufnahmezeitpunkts. Das heißt, am Abend wird ein dritter Teil erscheinen, wo er nochmal nachlegen wird. Das ist der einzige Reim, den ich mir momentan drauf machen kann, ist, dass es eben nicht nur diese beiden klaren Lager gibt, die gegeneinander arbeiten, sondern es muss offensichtlich noch weitere Kräfte geben. Andererseits lasse ich mich gern korrigieren. Ron, was hast du für eine Meinung dazu?
Also mir geht's immer so, nach allem, was so vorgefallen ist, versuche ich diese Person Dietrich eigentlich komplett auszublenden. Deswegen muss ich zugeben, habe ich die Interviews auch nur überflogen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass er auf der einen Seite ja zu Protokoll gegeben hat, dass er etwas Distanz zum VfB hat und da ja auch nicht mehr so viel drin war und dann im weiteren Verlauf aber doch noch relativ detailliert zu allen Personen was sagen konnte. Und ja, wie schon gesagt, jeder hat sein Fett wegbekommen, außer ihm selbst natürlich. Und ja, wie gesagt, was da kommt, das ist kann man nicht einfach so von sich schieben, aber
zu hoch hängen darf man es, glaube ich, auch nicht. Ja. Das willst du, glaube ich, sagen. Und so sehe ich es auch. Also ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass da kein Kalkül dahinter ist. Das ist mit Sicherheit so.
Klar.
Welches wird sich zeigen in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen? Also alles, was man so hört, ist es auch so, dass ich glaube, dass er selbst keine Ambitionen mehr hat.
Das glaube ich auch nicht, ja.
Nee. Womit er sich zwar widerspricht, denn wenn man sich Aussagen raussucht aus einem beispielsweise vorhergegangenen Interview mit dieser Zeitung, dann steht da genau das Gegenteil drin. Ich meine, man darf natürlich seine Meinung ändern. Das ist vollkommen legitim, aber es ist dann trotzdem auffällig, dass plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende da offenbar geschehen ist. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass ich diese Variante mal nicht außer Acht lassen wollen würde, dass vielleicht weder Vogt noch Hitzlsperger zur Wahl stehen werden. Bleibe ich auch dabei. Unter der Rücksichtnahme auf die Dietrich-Geschichte jetzt würde ich trotzdem sagen, also er wird mit Sicherheit keinen Comeback wagen. Das alles, was wir bisher wissen, deutet da nicht drauf hin. Mir kommt es mittlerweile immer mehr so vor, als ob da irgendwann noch so ein Kai aus der Kiste kommt, bei dieser ganzen Causa. Man muss ja auch wissen, der Vereinsbeirat hat diese Möglichkeit, ist jetzt sowieso am Zug. Aktuell werden die, auch wahrscheinlich sogar während wir hier aufnehmen, werden die Interviews geführt. Die haben am Montag begonnen mit dem Kollegen C. aus dem schönen Kitzbühel, der seine Vorstellung vor dem Vereinsbeirat gemacht hat. Vogt, Hitzlsperger folgten. Was Frau Miller angeht, können wir uns, glaube ich, darauf vorbereiten, dass sie nicht zu einem Interview vorgeladen wurde.
Das kann ich bestätigen sogar, aus erster Hand.
Ja, also dann wirst du da vielleicht entsprechende Informationen haben.
Ja.
Ich kann es mir aber auch im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen. Ja. So, bevor ich jetzt einen Faden verliere.
Ich wollte noch ganz kurz eingrätschen, Philipp. Du hast vorher von Kai aus der Kiste gesprochen. Ich habe dich schon richtig verstanden akustisch. Du hast nicht Kakao aus der Kiste gesagt.
Nein. Auch da haben wir, das können wir, glaube ich, heute in aller Ruhe mal aussagen. Wir haben natürlich, als das ursprüngliche, sag ich mal, Gerücht war, aber der Ex-Profi, als noch jeder es ins Reich des Unvorstellbaren verwiesen hatte, dass es Hitzlsperger ist, haben wir natürlich an Kakao gedacht. Wir haben natürlich Kakao angerufen. Mit der einzigen Reaktion, dass der gute Mann in Korb beinahe lachend von seinem Stuhl gefallen ist. Ja, also der hatte überhaupt keine Ambition. Ja, und das war auch glaubhaft, was er uns da gesagt hat. Worauf ich hinaus will, der Vereinsbeirat ist ja jetzt am Zug, der führt jetzt gerade diese Interviews. Wenn ich richtig informiert bin, kommt Ende nächster Woche eine Dunkelrot raus. Das ist die letzte Dunkelrot oder die einzige Dunkelrot, die erscheint vor der bis jetzt geplanten vom Fanausschuss, ist ja gewünscht, über eine Verschiebung nachzudenken, aber bis jetzt geplant, 18. März die Mitgliederversammlung. Da erscheint also eine Mitgliederzeitschrift im Vorfeld, und zwar Ende Januar. Und in dieser Mitgliederzeitschrift sollen, wenn meine Infos stimmen, sollen Kurzporträts, Steckbriefe der beiden Kandidaten drinstehen, sodass sich die Mitglieder da ein bisschen in irgendeiner Form ein Bild machen können. Erstes. Dann muss man rückwirkend bedenken, es gibt Druck, also Druckabgabe, Redaktionsschluss sozusagen. Wenn das angenommen nächste Woche Freitag sollen diese Sachen versendet werden, soll das Magazin erscheinen, brauchst du 3, 4, 5 Tage Vorlauf. Das würde bedeuten, Ende dieser Woche müsste sich der Vereinsbeirat festgelegt haben, also zwei Kandidaten benannt haben. Ich glaube aber, wie gesagt, weiterhin an dieses Kai an der Kiste Ding, und da der Vereinsbeirat, das muss man eben auch sagen, die Möglichkeit hat, selbst am Tage der Mitgliederversammlung, am 18. März, könnten die noch damit kommen, zu sagen, ja, wir haben ja noch einen Kandidaten. Würde ich darauf tendieren, dass da sowas in diese Richtung passiert. Ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, das hatten wir letzte Woche schon, dass die beiden Herren Hitzlsperger und Vogt gegeneinander in den Wahlkampf geschickt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Und ich denke, dass, wenn sie das so machen, wollen sie die Zeit tatsächlich auch brauchen, weil nach allem, was man so hört, haben sie Schwierigkeiten, tatsächlich alternative Kandidaten zu finden. Was auch klar ist, weil mal ganz davon abgesehen, gegen wen man dann antreten würde, da schwelt eine Datenaffäre. Wer hat denn da Bock, sich jetzt in irgendwas reinzusetzen, wo er gar keine Ahnung hat von?
Ja, richtig. Das muss man eben auch genau zugrunde legen. Hetzelsberger hat es bisher auch vorgezogen, sich nicht beispielsweise zu entschuldigen oder so. Also das habe ich noch keinen Ton in diese Richtung von ihm gehört. Es gab dieses ominöse Gespräch und die Bekundung beider Seiten, man suche nach einer gemeinsamen Lösung. Die Lage ist verfahren. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Definitiv. Und dass da in den kommenden Tagen und Wochen eben dieser gordische Knoten vermutlich nicht ganz gelöst wird, aber zumindest irgendwie zum Platzen gebracht wird oder irgendetwas passiert, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Uns bleibt da nichts anderes übrig, außer, Philipp, du hast es in der vergangenen Woche schon gesagt, weiter dran zu bleiben, weiter die richtigen Fragen zu stellen, weiter Augen und Ohren offen zu halten und ja, zu schauen, was da passiert. Ich glaube, wir können uns auch darüber einig sein, dass diese ganze Gemengelage, ich habe gehört, es gibt Counts, dass diese ganze Gemengelage auch uns doch bis zum 18. März hin hier fast in jeder Woche beschäftigen wird.
Selbst ich habe letzte Woche gezählt, einen Gemengelage-Count gemacht, Christian, beim Wahnsinn. Nachhören der Folge. Aber wir haben jetzt gesprochen, der Fanausschuss hat sich zu Wort gemeldet. Der Wolfgang Dietrich hat sich zu Wort gemeldet. Wer sich noch zu Wort gemeldet hat, der sitzt hier am anderen Ende der Leitung, nämlich der Ron. Auch sein Antrag auf Satzungsänderung war noch nicht öffentlich, als wir letzte Woche aufgenommen haben. Und deswegen, Ron, auch da jetzt mal einfach der Aufruf an dich, hol uns alle, hol unsere Hörer nochmal ganz von vorne ab. Was genau hast du getan? Was waren deine Beweggründe dafür?
Gerne. Also ich glaube, vorausschicken würde ich, dass dieser Antrag auf Satzungsänderung tatsächlich nicht vermischt werden sollte mit diesen ganzen schon fast verschwörerischen Vorgängen, die beim VfB gerade laufen. Für mich war die Motivation tatsächlich, ein Defizit in der Satzung zu beheben, von dem es einige gibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meiner Meinung nach im Zuge der Ausgliederung die Satzung entweder handwerklich oder vielleicht auch bewusst, man weiß es nicht, nicht so gestaltet wurde, dass sie eindeutig ist, insbesondere wenn es um die Trennung von Verein und AG geht, beziehungsweise einer genauen Definition, wie die zwei denn zusammenspielen. Das ist vielleicht über Grundlagenverträge noch geregelt worden, aber in der Satzung ist das nicht der Fall. Wo man die Dinge natürlich zusammenführen kann, ist definitiv in dem Punkt, dass jetzt die Kandidatur von Hitzlsperger einfach eines dieser Defizite sehr deutlich hat zutage treten lassen, nämlich dass, wenn er aufgestellt und wenn er auch gewählt werden würde, in einer Person sowohl die Handlungsvollmacht über die AG als auch über den Verein dann zusammengefasst werden. Und das ist halt aus meiner Sicht, kann das nicht sein, aus meiner Sicht als Mitglied, weil das zum einen ist eine Ämterhäufung, das ist, finde ich, undemokratisch. Und dann ist es auch so, dass wir Mitglieder im Verein mit der Ausgliederung ja sowieso schon einiges an Zugriff verloren haben, den wir vielleicht früher mal noch mehr hatten. Und wenn jetzt aber Verein und AG dann von der gleichen Person geleitet werden würden, dann kann im Prinzip ja alles gemacht werden, ohne dass die Mitglieder da noch groß irgendwie was zu sagen haben. Und das war im Prinzip tatsächlich dann die Motivation für mich, mir die Satzung mal anzuschauen und dann eben die Änderung zu beantragen, nämlich der Gestalt, dass es eben Mitgliedern des Präsidiums und des Vereinsbeirates nicht gestattet ist, Funktionen oder Tätigkeiten in der AG und deren Tochtergesellschaften auszuüben, mit der Ausnahme eben der Vertretung des e.V. im Aufsichtsrat. Das ist einer der Punkte, der für mich wichtig ist und der eben so ein bisschen mehr Schärfe in die Trennung zwischen e.V. und AG mit reinbringen soll.
Du hast in deinem begleitenden Blogpost zu der Aktion quasi geschrieben, dass es dir fern liegt, diesen Antrag sozusagen mit Personen zu verknüpfen, auf denen das aktuell zutrifft. Rainer Mutschler ist das ganz konkret, der als Präsidiumsmitglied, also im e.V. natürlich in dem obersten Gremium sitzt und bei der AG angestellt ist als administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und wenn, angenommen jetzt mal rein hypothetisch, dieser Antrag würde angenommen werden von den Mitgliedern, dann würde er auch bedingen, dass Thomas Hitzlsperger gar nicht Präsident werden könne. Wie genau hast du den Passus gefunden, den Paragraph, den Absatz, den Bereich in der Satzung, wo du ansetzen kannst, um das überhaupt so ja vorzubringen? Also das ist, ich bin alles andere als satzungsfest und überhaupt kein Paragraphenreiter, aber ich stelle mir das grundsätzlich nicht ganz so einfach vor. Da muss man schon sehr, sehr firm und sehr gut im Thema sein. Wie hast du genau diesen Spot gefunden? Das ist es, hier muss man ran.
Also vielleicht vorausgeschickt noch, der Thomas Hitzlsperger könnte natürlich Präsident werden danach, wäre dann halt kein Vorstandsvorsitzender mehr.
Ja, genau, er müsste sich entscheiden, das ist korrekt. Ja.
So wie Herr Mutschler auch im Präsidium bleiben könnte, aber was auch völlig nachvollziehbar ist, würde man sich sicherlich für den Posten entscheiden, wo man dann auch angestellt ist und auch sein Gehalt bezieht, völlig klar.
Das hast du gerade sehr eindrucksvoll belegt, dass ich alles andere als ein Paragraphenbeinerin. Das ist natürlich sehr
alles,
korrekt.
Alles gut.
Es geht nur eins von beiden, richtig.
Ja, zumal ja die Satzung ja quasi vom Verein her gedacht ist. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, du kannst in die Vereinssatzung nicht insofern eingreifen, als du sagst, der Vorstandsvorsitzende kann kein Präsident sein, sondern du musst natürlich, und das hat Ron, korrigier mich Ron, dann eben von Vereinsseite aus gedacht, ein Präsident des e.V. kann eben nicht diese, jene Funktion in der AG haben. Und so her zu denken, dann wird ein Schuh draus. Aber ich will die Frage von Philipp nochmal aufgreifen, Ron, wie hast du das gefunden? Wie bist du da rangekommen?
Also ich komme dann nochmal zurück auf meine Arbeit im Sommer mit Zukunft Profifußball. Da haben wir uns wirklich intensiv mit Satzungen aller möglichen Vereine in Deutschland beschäftigt. Erste und zweite Liga, die so ein bisschen aufgearbeitet, nach verschiedenen Aspekten durchsucht. Und da ist dann schon aufgefallen, wie groß die Unterschiede sind zwischen den Satzungen, aber dass es eben auch ein paar Punkte gibt, die mich jetzt als VfB-Mitglied natürlich schon mal mehr interessiert haben. Und da gehörte eben zum Beispiel sowas wie die Beteiligung der Mitglieder dazu. Und mit diesem Hintergrund bin ich eben dann auch rangegangen, nachdem sich das abgezeichnet hat oder auch klar war, dass sich Thomas Hitzlsperger würde bewerben wollen um den Präsidentenposten, und habe mir eben angeguckt in diesen Paragraphen, der da für die Organe dann zuständig ist in der Satzung quasi, was ist denn geregelt, was ist nicht geregelt. Es gibt ja einen Paragraphen oder einen Absatz, der sehr genau regelt, welche Ämter man haben kann, wenn man bei anderen Unternehmen im Rahmen von anderen Vereinen und Verbänden ist. Aber es wird eben nicht geregelt, das Binnenverhältnis zwischen AG und e.V. Und da hatte ich dann erst überlegt, ob man das noch irgendwie miteinander verbinden kann mit bestehenden Paragraphen. Aber mir erschien es dann am saubersten und am einfachsten, tatsächlich da dann einen neuen Punkt, den Punkt 8, aufzumachen und da dann das reinzuschreiben, wie es jetzt formuliert ist. Und du hast es richtig gesagt, Chris, aus Sicht des Vereines gedacht, weil wir natürlich für den Verein die Satzung ändern wollen und nicht die Satzung der AG. Und daher diese dann hoffentlich doch recht klare Formulierung auch, weil auch das ist ja wichtig, finde ich, man weiß es ja selber, wenn man schon über Satzungsänderungen abgestimmt hat, wenn das zu komplex ist und so viele Dinge da noch reingeschrieben sind, versteht man es vielleicht am Ende gar nicht, wird misstrauisch und ist dann lieber mal dagegen. Das wollte ich nicht aus eigener Erfahrung und habe deswegen versucht, es sehr prägnant und kurz dann da rein zu formulieren.
Jetzt gibt es ja beim VfL Stuttgart eine Satzungskommission. Die ist eingesetzt oder angeregt worden von Klaus Vogt vor halben, dreiviertel Jahr so ungefähr. Die ist unter der Leitung von Rainer Wenninger. Das ist ein Vereinsbeiratsmitglied aus dem Chapter, aus dem Bereich Verein und Fans, glaube ich, heißt er.
Ja, genau. Mitglieder und Fans. Ja.
Mitglieder und Fans. Wie ist denn, wenn es denn eins gibt, wie ist denn das Feedback aus dieser Ecke? Gab's da jetzt jemand, der auf dich zukam, dieser Antrag, der ist ja dem, du hast Klaus Vogt persönlich angeschrieben, sozusagen mit deinem Antrag, aber die Prüfung, ob der jetzt auf die Tagesordnung kommen könnte, bei der anstehenden Mitgliederversammlung, so sie denn durchgeführt wird, das obliegt dem Vereinsbeirat, beziehungsweise der nimmt die Erstprüfung vor, richtig?
Nee, es ist tatsächlich so, dass das Präsidium den Antrag bekommt, den dann prüfen lässt, aber nicht durch den Vereinsbeirat, sondern durch die Rechtsabteilung und danach dann auch darüber entscheidet, ob er auf die Tagesordnung kommt oder nicht. Der Vereinsbeirat wird lediglich informiert. Bisher gibt es noch kein offizielles Feedback vom VfB, also weder, dass er angekommen ist, noch irgendwie inhaltlicher Natur. Ich habe meinen auch schon mittlerweile berühmt-berüchtigten Rückschein vorliegen, dass es also abgegeben wurde. Ja, daher bin ich mir sicher, aber bisher gibt es noch keine Rückmeldungen, auch keine Fragen oder Sonstiges. Ich denke mal, das wird jetzt gerade in der Rechtsabteilung liegen zur Prüfung. Und ich bin mal gespannt, wann ich da was höre, weil wenn die Dunkelrot, wie du es vorher auch schon gesagt hast, gegebenenfalls auch dafür sein soll, die Unterlagen der MV dann alle Mitglieder zu verschicken, da müsste dieser Antrag ja dann theoretisch, sofern er dann aufgenommen wird, auch mit rein. Also so viel Zeit ist dann da auch nicht.
Wie bewertest du das, dass du bisher keine Rückmeldung bekommen hast? Ist dir das wurscht oder findest du das bedenklich oder sagst du logisch, weil eben gründliche Prüfung geht vor irgendwas anderes?
Also ich hätte mir tatsächlich erhofft, dass ich zumindest ganz offiziell eine Information bekomme. Vielen Dank, der Antrag ist eingegangen und so geht's jetzt weiter. Und dann erfolgt die Prüfung, dass das etwas dauern kann, ist okay. Mag ja auch Komplexitäten geben, wenn man sich nochmals Aktienrecht anguckt und so weiter und so fort. Dass nicht mal, wie gesagt, eine einfache Eingangsmeldung erfolgt ist, ist dann schon ein bisschen schade, ja.
Wie ist dann sonst so, also wenn wir gerade schon beim Thema Feedback sind, hast du bestimmt auch aus Fankreisen oder aus deinem Umfeld auch irgendwie Feedback bekommen. Wie war das so? Gab's da wahrscheinlich viel Zustimmung, gehe ich mal davon aus, aber gab's auch Leute, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, sag mal, Ron, ey, hast du eigentlich nur alle Tassen im Schrank? Bist du eigentlich verrückt oder wie war dann so das Feedback, was bei dir so angekommen ist?
Also tatsächlich muss ich sagen, ganz, ganz überwiegend sehr positives Feedback, sowohl aus der VfB-Blase, sage ich mal, aber auch von Menschen, die den VfB vielleicht nur aus der Ferne beobachten. Teilweise wurde ja gesagt, ja, eigentlich ist das, was da drin steht und was da geregelt soll, eine Selbstverständlichkeit. Ist eigentlich jetzt gar nicht nachvollziehbar, warum man da zu viel Aufhebens machen sollte und vor allem, warum man das vielleicht dann auch nicht zulassen sollte. Wir wissen noch nicht, ob es soweit kommt. Aber wie gesagt, das Feedback war ganz überwiegend positiv. Es gibt natürlich auch ein paar, die dann ein bisschen so in die Richtung gegangen sind, bringt nur noch weiter Unruhe. Was passiert denn, wenn Hitzlsperger dann tatsächlich nicht Präsident werden kann? Muss er dann gehen und geht dann Mislintat mit und nimmt noch 5 Spieler mit und der VfB landet wieder in der zweiten Liga? Aber das waren wirklich nur ganz, ganz vereinzelte Personen. Überwiegend war es wirklich positiv.
Inwieweit hat dir denn du hast es eingangs angesprochen bei der Vorstellung, inwieweit hat dir denn diese Taskforce Mitarbeit, das Mitwirken in diesem Gremium, in diesem National geholfen oder beziehungsweise hat dich vielleicht auch darin bestärkt, diesen Schritt zu gehen? Ich meine, es ist ja verbunden mit allem Möglichen. Du hast natürlich plötzlich, das Telefon hört nicht mehr auf zu klingeln. Du warst im Fernsehen, du bist jetzt hier bei uns. Du hast natürlich einen gewissen Grad der Aufmerksamkeit sozusagen erreicht durch diese Geschichte, was auch vollkommen richtig so ist. Ja, inwieweit hat sich das bewogen oder hat dir geholfen, die ganze Sache so fundiert, wie du sie auch vorgebracht hast, entsprechend anzustoßen?
Ja, wie schon gesagt, inhaltlich habe ich mich einfach im Team mit anderen Menschen da schon mit beschäftigt gehabt, unter anderem mit solchen Aspekten. In unserem Konzept geht es ja auch noch um mehr. Das hat natürlich geholfen. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass man durch diesen Kontakt mit ganz, ganz tollen Personen aus den unterschiedlichsten Vereinen auch eben viel gehört hat, wie es da läuft und was eben in anderen Vereinen auch schon möglich war, was Fans durchgesetzt haben, Mitglieder durchgesetzt haben und auch nochmal gesehen zu haben, wie wichtig es ist, dass jedes Mitglied sich nicht nur darüber bewusst ist, welche Rechte man hat, neben den Pflichten vielleicht auch, und aber auch den Mut hat, dieses Recht einfach mal wahrzunehmen.
Siehst du das beim VfB als unterrepräsentiert an in der Mitgliedschaft?
Ja, definitiv.
Ich sollte keine geschlossenen Fragen stellen, die Antwort ist zu kurz.
ich hätte eine offene vielleicht an der Stelle, wenn es erlaubt ist. Ich würde gerne, weil wir uns sicher auch die Frage stellen, wie geht's jetzt weiter, und ja durchaus auch andere Aspekte darüber gestellt wurden. Also wir wissen es schon mal, zum einen, Ron wartet sehnsüchtig auf seinen Rückschein, ja, das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal über diese Satzung, wie sie denn schon da ist, wenn es mit Blick auf den auf die Präsidentschaftsbewerber geht, einfach da nochmal eingehen und euch da nochmal was dazu fragen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Der Vorschlag muss qualifizierte Bewerbungsunterlagen des Kandidaten, insbesondere Nachweise darüber enthalten, dass der vorgeschlagene Kandidat über eine mindestens 10-jährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten in einer hohen Managementposition oder in einer vergleichbaren Führungsposition und oder im aktiven Leistungssport verfügt. So, das ist die Passage. Und jetzt wurde natürlich viel darüber diskutiert, kann man sozusagen Thomas Hitzlsperger darunter subsumieren, würde der Jurist sagen. Also passt das da dazu? Und womit ich mich ein bisschen schwer tue, und die Frage würde ich gerne an euch weitergeben, also Managementposition, wirtschaftliche Angelegenheit, und dann steht da halt hinten drin, jo, und aktiver Leistungssport geht übrigens auch. Bin ich der Einzige, der sich damit schwer tut? Mit diesem Aspekt in der Satzung?
Da lasse ich Ron gerne den Vortritt.
Nee, absolut nicht. Also dieser ganze Passus ist ja schon so wachsweich formuliert, dass im Prinzip alles geht, was da genannt ist, was am Ende auch dazu führt, dass es wahrscheinlich auch rein rechtlich keine Gründe gibt, die gegen eine Bewerbung sprechen von Thomas Hitzlsperger. Ihr hattet ja bei euch in den Medien den Lennart Laude auch schon zitiert, der was dazu geschrieben hat. Ich habe gestern auf dem Blog auch von ihm einen längeren Text noch veröffentlicht, wo er sich damit auseinandersetzt. Also ich glaube, rechtlich öffnet es Tür und Tor im Prinzip, aber es ist inhaltlich natürlich maximal daraus ausgelegt, auf jeden Fall irgendjemanden zu finden, wenn man so will.
Da bin ich beruhigt, dass nicht nur ich das so sehe.
Ja, das ist, also ich hätte jetzt, wenn es Ron nicht getan hätte, hätte ich Lennart auch angesprochen. Der kam auf uns zu aktiv. Wir haben ihn natürlich dann mit eingebunden in unsere Berichterstattung. Er ist Doktor der Rechtswissenschaften, also vom Fach. Ja, wie gesagt, der Schluss ist eindeutig. Also rechtlich ist es möglich. Das hat sicherlich auch Herr Hitzlsperger im Vorfeld getan, sich das Ganze anzuschauen oder anschauen zu lassen. Dass das geht, es ist halt die moralische Komponente, die wirklich schwierig ist, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, nicht umsonst hat der VfB Stuttgart jetzt da schon wieder ein Anwaltsmandat vergeben, nämlich in eine Kanzlei, die quasi jetzt überprüfen soll als Sportrechtsexperten, wie das da alles vonstatten gehen könnte, ob es überhaupt zulässig ist. Schlussendlich ist das einfach unabhängig jetzt von der rechtlichen Komponente. Die moralische ist die wichtigere, meiner Ansicht nach, und sie bringt insbesondere natürlich auch den Vereinsbeirat jetzt in eine schwierige Situation. Ja? Wie rechnet ihr denn, oder was? Also ich bin wie geht's weiter? Also wir haben natürlich vorher schon über zeitliche Abläufe gesprochen, was jetzt passiert, aber versuchen wir es uns doch mal, machen wir es andersrum, Glaskugel-Geschichte. Was könnte eine Situation sein, die es ermöglicht, dass der VfB Stuttgart aus dieser ganzen Nummer rauskommt und vielleicht sogar der ein oder andere Protagonist sein Gesicht wahren könnte? Gibt es überhaupt eine?
Also für mich gibt's die schon noch, dann muss es aber zügig passieren. Also mein Eindruck ist einfach, jeder Tag, der jetzt verloren geht, ist ein vergeudeter Tag. Das gilt zwar generell ein bisschen fürs Leben, ja, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch werden, aber es gilt in dem Fall ganz besonders. Denn wir wissen es, Philipp, du hast es gesagt, die Situation ist verfahren. Und es gibt sozusagen die, sag ich mal, Anweisung in Anführungsstrichen an die Protagonisten Hitzlsperger und Vogt, jetzt besser erstmal nichts zu sagen. Man muss hier jetzt versuchen, irgendwie rauszukommen, und zwar, wenn es darum geht, wie du gerade gesagt hast, Philipp, mit Gesichtswahrung, dann muss das jetzt zügig passieren und dann eben so, dass, wäre meiner Meinung nach Thomas Hitzlsperger am Zug, er kommt und sagt, pass auf, das war too much, bin ich weit übers Ziel geschossen, und dann da eine Annäherung so stattfinden könnte. Aber auch ich bin der Meinung, und deswegen haben wir auch dieses Thema Satzungsänderungen und Ron hier drin auch, jeder, der, sage ich mal, eine einigermaßen staatliche Schulbildung genossen hat und Gemeinschaftskunde hatte und weiß, was Gewaltenteilung bedeutet oder Checks and Balances, wenn wir gerade bei der US-Politik ganz genau sind, dann müsste eigentlich jedem klar sein, dass es so, wie es sich Thomas Hitzlsperger vorgestellt hat, halt nicht gehen kann. Und da muss eben angesetzt werden, wenn das noch irgendwie funktionieren soll mit der Gesichtswahrung. Ron, wie siehst du es?
Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, es geht gerade ein bisschen unter, dass Thomas Hitzlsperger ja für die AG, für den sportlichen Bereich wirklich gute Arbeit geleistet hat. Zusammen mit anderen, betont er ja auch immer wieder in dem Team. Aber die machen ja wirklich eine gute Arbeit und er hat auch drumherum, was die Organisation und so weiter angeht, einige Dinge angestoßen, die gut sind, ja. Also nicht umsonst hatte der VfB ja bis Ende letzten Jahres auch eine Außendarstellung, wie es schon seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr war, wo alle mit ein bisschen Neid nach Stuttgart schauen, weil das einfach funktioniert hat. Von daher wäre es auch schade, wenn man ihn irgendwie verlieren würde. Nur, wie du gesagt hast, wenn man da rauskommen will, um das Gesicht zu wahren und auch vielleicht Größe zu zeigen, menschliche Größe zu zeigen, da muss er sich entschuldigen, muss seine Kandidatur zurückziehen. Das hätte er eigentlich vor diesen Gesprächen jetzt schon machen sollen und sich dann intern mit Klaus Vogt und wer auch immer da noch dabei sein sollte, zusammensetzen und die fachlichen Themen dann klären.
Kann man also davon ausgehen, dass das nicht passieren wird, oder was meint ihr? Also, wenn er es nicht vor den Interviews getan hat, wird es gar nicht mehr passieren. Wäre ja der logische Schluss, oder?
Also ich würde sagen, er hat jetzt die nächsten 2 Tage hat er noch die Chance dafür.
Die nächsten 2 Tage vielleicht an der Stelle. Wir nehmen auf am 13. Januar, liebe Leute. Nur damit wir das mal einordnen an der Stelle.
Sehr richtig und wichtig, Christian. Vielen Dank für diesen Hinweis.
Sehr gerne.
Ja, ich möchte nochmal zurück zu der Frage, die Ron vorhin so kurz wie prägnant beantwortet hat. Wie siehst du ganz persönlich deine Chancen, dass diese Satzungsänderungsantrag, dass der Satzungsänderungsantrag von dir durchkommt, dass er auf der Tagesordnung stehen wird? Und was würdest du dir, Frage 2, generell wünschen hinsichtlich der, sag ich mal, rechte Wahrnehmung der Mitgliedschaft, was dieses ganze Thema Vereinsarbeit angeht? Da klang für mich ja schon deutlich durch, dass es da ein Manko gibt.
Also was das Thema angeht, dass er auf die Tagesordnung kommt, da bin ich bisher relativ zuversichtlich. Auch von dem Feedback, auch von dem einen oder anderen Juristen oder Juristin, was ich so gehört habe, kam nie irgendwas, das geht ja gar nicht. Beim VfB bin ich halt immer ein bisschen skeptisch, wie vielleicht andere auch, ob sie nicht doch noch was finden, wenn sie es finden wollen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass da nichts dagegen spricht. Und was ich mir ansonsten wünschen würde, ist, dass ich einfach viel mehr Mitglieder noch mit dem Thema Verein und Vereinspolitik beschäftigen. Das muss ja nicht so in der Tiefe sein, wie es jetzt ich zum Beispiel oder auch andere machen. Aber ich hoffe doch, es hat jeder schon mal zumindest die Satzung gelesen und hat sie vielleicht auch so gelesen, dass man verstanden hat, worum es denn da geht und was da geregelt wird und wie die Strukturen sind und so weiter. Auch im Zusammenhang mit der AG und dass man einfach ein solides Grundwissen hat über das, was im Verein passiert. Weil wenn ich auf eine Mitgliederversammlung gehe, dann finde ich, sollte ich auch so weit fit sein, dass ich einordnen kann, was denn da passiert. Und das passiert, da gibt es bestimmt genug Menschen, die das tun, aber für mich in der Wahrnehmung sind es noch viel zu wenige.
Wollen wir das mal einfach so als offenen Aufruf in die Welt der VfB-Anhänger so zum Schluss dieses Blogs stehen lassen? Oder hat noch jemand einen Punkt, den wir bisher nicht angesprochen haben, der zur Sprache kommen sollte?
Nee, finde ich gut. Sehr gerne kann man ja meinen Antrag als Diskussionsstartpunkt mal nehmen und sich das mal anschauen und eine informierte Meinung dazu bilden. Ob man nachher dafür oder dagegen ist, ist ja natürlich jeder selbst überlassen. Aber wenn man sich Gedanken gemacht hat und dann eine Meinung hat, eine fundierte, dann wären wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter.
Prima, dann hören wir jetzt einen Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2:3 zu Hause gegen die TSG Barling. Das ist das Ergebnis, das erste des jungen Fußballjahres für den VfB Stuttgart 2. Eine völlig verschlafene erste Halbzeit. Eine zweite, die zwar ein bisschen besser war, aber dann auch zu einem Ergebnis geführt hat, das suggeriert, dass dieses Spiel ganz schön eng war. Das war es nicht. Die TSG Barling hat den VfB 2 beherrscht, hat ihn mit einer taktischen Maßnahme, nämlich schnellen Einkontakt, tiefen Angriffen, dem klassischen Vertikalspiel sozusagen, hat ihn wirklich auseinandergebaut. Das hätte auch ganz anders noch ausgehen können. Da hat die Fahrenhorst-Elf ein bisschen Glück gehabt, ehrlich gesagt. Die Chance der Wiedergutmachung wäre das Spiel gegen TSV Steinbach-Heiger gewesen. Am Dienstagabend, das fiel aus. Die englische Woche, die also geplant war, konnte nicht stattfinden aus witterungsbedingten Gründen. Rasenplatz und Kunstrasenplatz gefroren bzw. schneebedeckt war nicht möglich. Jetzt steht am Samstag das nächste Heimspiel an gegen den SC Freiburg 2, das Duell der Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest, 14 Uhr, Robert-Schlien-Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich werde trotzdem hingehen, schauen, ob sich die Mannschaft berappelt, schauen, ob die Kollegen Maklica und Sanko, die beide bei den Profis trainieren seit 2 Wochen, dann vielleicht doch wieder aufschlagen bei Fahrenhorst. Und das soll es in dieser Woche in aller Kürze gewesen sein mit dem NLZ Newsflash. Lass uns doch lieber mal auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach blicken, auf einem Rasen vom Niederrhein. Der wird aktuell, gerade während wir hier versprechen, wird er verlegt in der Arena unten und ist dann hoffentlich bis Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel 18:30 angewachsen. Wie seht ihr das Spiel? Ist der letzte Champions-League-Teilnehmer, der noch aussteht quasi in der Vorrunde für den VfB Stuttgart? Ron, was hast du für ein Gefühl vor dem Kick?
Also man könnte ja denken, nach dem Spiel der Borussia gegen Bayern, dass es eine schier unlösbare Aufgabe wird, nachdem die da nochmal aufgedreht haben, das Spiel dann auch für sich entscheiden konnten. Ich bin allerdings mittlerweile an dem Punkt sportlich, dass ich in jedes Spiel optimistisch reingehe und dem VfB alles zutraue.
Ja, das ist, finde ich, ein guter Ansatzpunkt. Sehe ich auch so. Dazu kommt auch Samstag 18:30, das platzieren Sie hier Ihre beliebige Sportwette XYZ-Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Also wie du gesagt hast, Philipp, exponierte Stellung. Das ist ein Spiel, das man sich, glaube ich, auch durchaus anschauen kann, und zwar auch außerhalb der VfB und Mönchengladbach-Bubble. Da steckt viel drin. Und ja, genauso wie Ron gesagt hat, das kann man jetzt wirklich optimistisch angehen. Ich habe ja in der vergangenen Woche gesagt, ja komm, hier hast du noch Bielefeld und so. Der VfB hat jetzt 21 Punkte schon mal, das ist ein echtes Pfund. Jetzt kommt Borussia Mönchengladbach. Und was mir aufgefallen ist, ich wollte es eigentlich noch nachzählen, das habe ich leider versäumt, aber mir ist einfach aufgefallen, dass der VfB oft gegen Mannschaften spielt, die in der Vorwoche die Bayern hatten. Das ist doch das eine oder andere Mal jetzt schon passiert. Und auch in dem Fall würde ich sagen, dass die Tatsache, dass Gladbach gegen die Bayern gewonnen hat, nicht mal unbedingt ein Nachteil sein muss für den VfB, oder?
Nee, ganz sicherlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das für beide Seiten so eine große Rolle spielt, wie es die Woche davor war. Das sind beides Trainer, die als sehr akribisch gelten. Das sind beides Trainer, die sehr taktisch versiert sind. Das sind beides Trainer, die exzellente Experten an ihrer Seite haben. Bei VfB ist es der Kollege Sportskamerad Kammermeier, der diese ganze Taktikgeschichte in der Co-Trainerschaft unter seinen Fittichen hat. Bei Borussia Mönchengladbach ist es René Maric, ehemaliger Blogger von Spielverlagerung.de, der sich über Salzburg mit Rose, Marco Rose zusammen jetzt nach Mönchengladbach begeben hat. Exzellente Experten. Ich glaube, dass die das nicht so sehr mit in ihre Vorbereitung für dieses Spiel mit reinnehmen. Ich glaube, was zugrunde gelegt werden kann, ist zwei Mannschaften, die richtig gut kicken können. Zwei Mannschaften, die auch Bock haben zum Kicken. Ja. Man muss ja das auch dann wollen, mit offenem Visier offensiv an die Sache rangehen. Das werden beide tun. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf einen Leckerbissen, ehrlich gesagt. Das würde dem fast hinrunden Abschluss gut zu Gesicht stehen am Samstagabend.
Da läuft einem ja fast das Wasser im Mund zusammen. Ja, auf einen Leckerbissen. Ja. Finde ich gut.
Ich kann bei den Kollegen von The Zone jetzt als Spieltagspromoter anfangen.
Wir haben übrigens in unserer Redaktion Fans verschiedener Bundesliga-Vereine. Wir haben ja vor ein paar Wochen, vielleicht erinnert ihr euch, unseren Kollegen Julian Karis gehört, der sich zum FC Schalke 04 geäußert hat. Und so haben wir auch einen sehr kompetenten, fußballaffinen Kollegen, Henning Jochum heißt er. Und er ist seines Zeichens Fan der Fohlen von Borussia Mönchengladbach. Und wir haben ihn gebeten, Henning, Gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Wie sieht es denn so aus momentan in der Fohlenseele? Wie steht's stimmungstechnisch rund um die Humboldt-Schenke in der Nähe des Bahnhofs und? Und Henning hat jetzt sozusagen hier die Bühne und lass uns mal reinhören. Ich finde es ganz spannend, mal zu sehen, wie es denn so bei den Fans anderer Vereine aussieht.
Everybody's Darling. Dazu hat sich Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren ein wenig gemausert. Egal mit welchen Fans anderer Vereine ich mich unterhalte, auf Gladbach können sich irgendwie alle einigen. Und gegen die hat auch fast keiner was. Vielleicht mal Fans vom ersten FC Köln ausgenommen. Sie sind quasi der SC Freiburg der regelmäßigen Europapokalteilnehmer, wenn man so will. Aber woran liegt das? Da sind meines Erachtens vor allem drei Punkte zu nennen. Zum ersten, auch wenn es mittlerweile schon ein bisschen abgedroschen klingt, ist Gladbach ein Traditionsverein und das hat immer noch ein gewisses Gewicht unter den Fußballfans. Diesen Vorteil und diese breite Akzeptanz wird die Borussia gegenüber Teams wie Leipzig, Wolfsburg oder Leverkusen weiterhin haben, auch wenn diese ebenfalls erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Denn seit dem Fastabstieg 2011 hat es Gladbach geschafft, die DNA seiner Glanzzeit wieder aufleben zu lassen, sprich die 70er Jahre, in denen sie Fußball Deutschland mit ihrem Spielstil begeistert haben. Die Borussia steht heute wieder für offensiven, ansehnlichen Fußball, für gepflegtes Passspiel, für schnelle Kombinationen und auch für schöne Tore. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich der wichtigste, ist das Bild, das Gladbach nach außen abgibt. Allen voran muss da natürlich Max Eberl genannt werden, der unbestritten das Herz des Vereins ist. Eberl ist nicht nur nachweislich einer der besten Sportdirektoren der Liga, sondern auch einer der sympathischsten. Dazu hat man den Präsident Rolf Königs, den Präsidiumsmitgliedern Rainer Bonhoff und Hans Meyer, der ja auch gerne mal im Doppelpass auftritt, oder Geschäftsführer Stefan Schippers Leute, die den Laden unaufgeregt, kompetent und mit Weitsicht führen. Das ganze Paket hat dafür gesorgt, dass Gladbach in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Und da greifen dann leider die Mechanismen, wenn man nicht ganz oben in der Nahrungskette steht. Denn die Fohlen bekommen regelmäßig die Leistungsträger weggekauft. Das waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel Spieler wie Marco Reus, Marc-André Ter Stegen oder Granit Xhaka. Und auch jetzt gibt es schon wieder einige Gerüchte um Flo Neuhaus, Dennis Zakaria und leider auch um Trainer Marco Rose, dessen Weggang natürlich besonders bitter wäre. Aber Max Eberl und Co. haben es zuletzt immer hinbekommen, die Abgänge zu kompensieren und weiter erfolgreich zu sein. Von daher hat man als Fan mittlerweile großes Vertrauen in die handelnden Personen. Was, glaube ich, der beste Beweis dafür ist, dass vieles rund um den Borussia-Park richtig gemacht wird und man nicht zu Unrecht viele Sympathien auch bei Fans anderer Vereine gewonnen hat.
Die gute alte Humboldt-Schenke am Bahnhofsvorplatz in Mönchengladbach, eine ganz wüste Kaschemme, aber doch irgendwie ja auch ganz nett irgendwie. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal, als ich arbeiten war in Mönchengladbach, das Vergnügen mit dem Kollegen Hinrichsen, als bevor unser Zug fuhr, nochmal in dieser Lokalität vorbeizuschauen. Danke Henning an dieser Stelle. Henning, ein treuer Hörer hier unserer Sendung. Und ja, ich kann mich noch, Christian, kannst du dich noch erinnern, die allererste Sendung, die wir gemacht haben? Das war doch mit Anna, die ihres Zeichens Köln-Fan ist und diesen kleinen Plüsch-Hennes mitgebracht hat. War das nicht so?
Richtig, was dann zur Folge hatte, als dann Henning bei uns angefangen hat, dann auf einem und demselben Tisch sich Hennes und ein Fohlen plötzlich angefangen haben zu betteln. Wild. Also Maskottchen. Bitchfight, wenn man so möchte. Ist mittlerweile vorerst erledigt, da Anna gerade nicht mehr bei uns ist, weil sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und das ist wirklich verrückt. Ich glaube, als nächstes, jetzt hatten wir Köln, wir hatten Schalke, wir hatten Gladbach, jetzt müssen wir mal warten, wann irgendwie der nächste Verein kommt. Wird nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein.
Ja. Die Kickers werden es nicht sein. Tut mir leid, Herr Röckinger, an dieser Stelle, falls du das hörst.
Das wird so schnell nicht passieren.
Genügend Ausflüge jetzt in unseren Redaktionsalltag. Wie ordnen wir denn das nochmal so ein, was macht denn Gladbach beispielsweise so stark, wie die aktuell sind? Ich meine, klar, Champions League-Teilnehmer, auch da eine ordentliche Rolle gespielt bisher, finde ich persönlich zumindest. Ron, wie siehst du die Mannschaft von Marco Rose?
Also ich bin auch dabei, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich finde Marco Rose erstmal als Trainer sehr spannend. Der ist für mich einer der spannendsten Trainer in der Bundesliga. Aber die Mannschaft ist natürlich an sich auch, zum einen hast du natürlich tolle Einzelspieler, aber nachdem sie so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, sind sie jetzt im Verlauf dieser Saison auch immer besser in Fahrt gekommen und können da schon wahnsinnig Druck nach vorne machen, weil sie eben auch eine sehr, sehr offensive Mannschaft ist. Und da bin ich wirklich gespannt, wie dann der VfB und Gladbach aufeinandertreffen mit ähnlichem Mindset, wie sie in ihre Spiele gehen.
Christian, wollen wir mal hören, was Jonas Bischofberger dazu zu sagen hat, oder hast du noch was zuzuführen?
Ich wollte gerade nur sagen, ich finde es einfach immer wunderbar, wenn unsere Gäste diejenigen sind, die perfekten Überleitungen hinkriegen, ja, und nicht wir. In diesem Sinne, Jonas, du hast das Wort.
Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Gladbach ist ähnlich wie bereits Leipzig und auch der VfB eine Mannschaft, die es schafft, in allen Spielphasen auf hohem Niveau zu spielen. Man kann sie also schwer auf Ballbesitz oder Pressing oder dergleichen reduzieren. Sie treffen einfach in ganz vielen Situationen gute Entscheidungen, sind auch eine sehr wache, geschickte Mannschaft, defensiv wie offensiv. Und nach vorne versucht Gladbach mit sehr schnellen Angriffen zu agieren. Sie haben auch diesen Blick für den Steilpass einfach, für den Ball hinter die Abwehr, wie ihn auch der VfB hat. Bei Gladbach ist es relativ oft so, dass diese Angriffe dann von den Außenverteidigern eingeleitet werden. Die spielen dann entweder direkte diagonale Bälle vorne rein, ein Spieler lässt klatschen und dann geht es hinter die Abwehr. Oder sie spielen auf den Sechser, der dann den Vertikalpass spielt. Da kann dann gerade Florian Neuhaus glänzen, wenn er solche Ablagen bekommt und mit dem Gesicht zum Tor, mit seiner Technik und Handlungsschnelligkeit dann einfach sehr gute Bälle nach vorne spielen kann. Und ein anderer auffälliger Spieler bei Gladbach ist Jonas Hofmann, der zuletzt vor allem diese Steilpässe dann antizipiert und erlaufen hat und dann auch die Tore gemacht hat. Insofern ist Gladbach da mit einem sehr guten Plan nach vorne ausgestattet, der auch für den VfB besonders gefährlich ist, denn Gladbach ist außerdem sehr pressingresistent und kann sich sehr gut aus isolierten Situationen lösen. Also zum Beispiel auch mit diesen Diagonalpässen der Außenverteidiger oder mit Kramer Neuhaus auf der 6, die sehr ballsicher sind. Und da der VfB im Pressing sehr über diese Druckmomente, über das Isolieren und das Abschneiden von Passwegen kommt, wird das ein sehr interessantes Tauziehen. Und vielleicht schafft es Gladbach, sich auch aus diesem Druck des VfB ein bisschen besser zu lösen als andere Mannschaften, schnell zu verlagern und zwischen die Linien zu kommen und da einfach in Räume zu finden, die andere Mannschaften vielleicht einfach nicht sehen. Da darf man also gespannt sein. Auf jeden Fall wird es ein sehr interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die richtig gut Fußball spielen können.
Vielen herzlichen Dank, Jonas. Wie immer der taktische Blick auf den Gegner des VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach. Und ja, er hat so ein bisschen zwei Spieler herausgehoben, die natürlich nicht zuletzt gegen die Bayern sehr auffällig waren, aber auch schon in der Champions League gegen Inter Mailand und. Das sind die Sportsfreunde Neuhaus und Hofmann. Ich glaube, das sind auch so zwei Namen, auf die man achten sollte, zumal ja Kollege Thüram weiterhin fehlen wird und insofern keine Gefahr für den VfB darstellen wird, oder?
Also Neuhaus, kann ich sagen, habe ich nicht in meiner Kickbase-Mannschaft, aber dafür in meiner Kicker-Interactive-Truppe und zwar schon seit Jahren. Das ist ein Riesenkicker, der ist auch nicht umsonst jetzt Nationalspieler geworden, finde ich. Das ist ein Topmann, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ein klassischer Achter, kann auch Sechser spielen, kann auch weiter vorne spielen. Das ist ein schöner Verbinder, Spielgestalter. Und Jonas Hofmann hat vielleicht nicht die allzu beste Phase hinter sich gehabt die letzten Jahre, was Verletzung angeht. Der hat immer wieder mal einen längeren Ausfall, aber wenn er eben fit ist, so wie gerade, er hat es ja jetzt letzte Woche unter Beweis gestellt, dann ist das ein Entscheider, ein sogenannter Unterschiedsspieler, der Spiele also knacken kann, der sie alleine auch im Zweifel mal entscheiden kann. Das sind mit Sicherheit die beiden Jungs, auf die man aufpassen muss. Und dann kommt noch dazu, du hast Leute wie Zakaria, du hast Leute wie ein Matze Ginter, der Kapitän Lars Stindl aus dem schönen Speyer am Rhein, diese Mannschaft ist gespickt mit guten Jungs, spielt einen ordentlichen Ball, hat einen Trainer, der dafür steht, auch mal was Überraschendes auf Lager zu haben. Ich bin wirklich gespannt, wie Materazzo die Fohlen da knacken will mit seiner Truppe. Ich glaube, für mich würde ich jetzt der Trainer sein, das Grundrezept erstmal das. Ich würde in der VfB-Kabine sagen, Jungs, macht auf jeden Fall nicht den Fehler und zeigt zu viel Respekt. Das haben sie bisher nicht getan, ja, vor egal wem, in den 16 Spielen, die sie hatten, in den 15 Spielen, die sie hatten. Und das hat ihnen, glaube ich, ganz gut getan, dass diese Mannschaft, so jung wie sie ist, niemals vor Ehrfurcht erstarrt ist vor dem jeweiligen Gegner, sondern man hat immer versucht, sein Spiel, seinen Plan, seine Idee irgendwie durchzudrücken, egal ob da die Bayern kamen oder ob das Köln war. Hat natürlich mit mehr oder minder Erfolg, ja, mal geklappt, mal nicht geklappt. Aber der Grundgedanke zu sagen, Das ist unsere Einstellung, so gehen wir in die Spiele rein, das wollen wir daraus haben, das wollen wir daraus mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das wieder am Samstag auch schaffen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Spiel maßgeblich in den sogenannten Maschinenräumen entschieden wird. Also dass es wirklich auch auf das Zentrum des VfB einfach, das ist natürlich oft so, ist natürlich in fast jedem Fußballspiel so, aber ich glaube, in dem Fußballspiel kommt es ganz besonders darauf an, dass das Zentrum des VfB gut aussieht, richtige Räume erkennt, richtige Räume zumacht und. Ron, hier ist jetzt Platz für deine Ode an Orel Mangala und oder Wataru Endo. Herzlichen Spaß. Nein, wie siehst du es, Ron? Sag mal, bist du auch Mittelfeld VfB? Siehst du es auch so, Endo, Mangala, wenn die funktionieren, ist gegen Gladbach eine Chance da?
Definitiv. Also ich glaube, also mir fällt es tatsächlich schwer, in dieser Saison irgendeinen Mannschaftsteil herauszuheben, weil in der Abwehr hast du ein paar tolle Entwicklungen gesehen, auch im Sturm, wo man am Anfang dachte, wer soll die Tore schießen. Aber die zwei, wie die miteinander funktionieren, der eine, der wirklich alles abräumt und trotzdem noch eine gewisse Spielintelligenz hat, was die Öffnung angeht mit Endo. Und dann ein Mangala, der halt nicht vom Ball zu trennen ist und die Gegner auf dem Bierdeckel austanzt. Einfach richtig geil, wenn ich es mal so sagen kann. Was beide nur nicht können, ist aufs Tor schießen. Das ist schade.
Ja, umso schöner wäre es, hätten da mindestens, sag ich mal, 50.000 die Chance, das wirklich dann im Stadion auch zu sehen. Das ist wirklich das, was mich immer noch umtreibt. Also beispielsweise so Spiele jetzt wie gegen Augsburg. Überleg mal, was da los gewesen wäre. Die hätten den Baumarkt da abreißen müssen danach, ja, und neu hinstellen auf die grüne Wiese, weil ich glaube, da wäre ordentlich was los gewesen auf den Tribünen. So, ein Jingle, Leute, haben wir heute noch abzufahren.
Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka.
Ron, davon haben wir dir natürlich nichts erzählt im Vorfeld, als wir Sendungsbesprechungen gemacht haben, so eine kurze, weil sonst würden wir dich jetzt vielleicht ja nicht auf den falschen Fuß erwischen können. Unser Tiki-Taka, das machen wir mit jedem Gast, unser mein VfB Tiki-Taka, der hier im Podcast ist. Und zwar kriegst du jetzt drei Entweder oder Fragen gestellt. Du beantwortest mir die mit nach bestem Wissen und Gewissen und im Idealfall begründest du deine Antwort, warum du dich für die jeweilige entschieden hast. Wollen wir loslegen?
Aber gerne doch.
Da ich schon wieder Hunger habe, fangen wir mit der Frage an. Soul Food, Stadionrote oder Spätzle mit Soße?
Immer Spätzle mit Soße, schon seit Kindheit. Immer Spätzle mit Soße, mit geschmelztem obendrauf.
Ah, großartig. Oh, das ist die Profi-Variante, mit geschmelztem obendrauf. Ja, richtig. Ja. Gut. Geschmelzen weiß hoffentlich jeder, was es ist. Es geht um Zwiebeln, die in Butter in der Pfanne und so weiter. Ne? Müssen wir nicht weiter ausführen.
Philipp Meisel versucht, wie Patrick Wasserzieher nochmal kurz zu erklären, was ist eigentlich los. Ja.
Okay.
Schön weiter.
Lieblingsspiel, Ron. 7-0 gegen Mönchengladbach oder 4-4 gegen den BVB?
Ich glaube, das 4-4 gegen den BVB, weil das emotional einfach diese Höhen und Tiefen, das hat man nicht oft als Fußballfan, glaube ich.
Ja, das ist eine sehr schöne Antwort und auch eine korrekte Antwort in meinen Augen. Ja, das war wirklich eine Wahnsinns-Achterbahnfahrt. Geiler geht's nicht, das willst du einfach. Also so ein Spiel, wo beide Seiten nach Hause gehen und sagen, Alter, was war das denn eigentlich? Und es war toll. Ja, obwohl natürlich nur eine Mannschaft als gefühlter Sieger rausging, das war der VfB. Aber ja.
War ein Wahnsinnsspiel, möchte an der Stelle aber vielleicht nicht die Gelegenheit auslassen zu sagen, dass unser Lukas Klaus einen Rückblick angefertigt hat auf dieses 7-0 gegen Gladbach, was ja durchaus auch momentan aktuell und interessant ist, weil der damalige Trainer des VfB Stuttgart, Christian Groß, hieß, ich sag nur Pavel Pogrebniak, ich sag nur Mauro Camoranesi, also wer da Lust drauf hat, ab Freitagvormittag bei uns nachzulesen.
Ich habe so gehofft, Christian, dass du diesen Wink mit dem Zaunpfahl kapierst und es genauso machst, wie du es gerade gemacht hast, finde ich großartig.
Nicht zu danken.
Ja, Zuschauerrückkehr, Ron. Alle oder keiner oder die Geisterspiele leid, wie wir sie schon mal hatten?
Ich würde schon mal gern wieder ins Stadion gehen, deswegen würde ich ja auch ein Geisterspiel leid nehmen, aber eigentlich alle oder keiner, weil das Stadion lebt von dieser Atmosphäre, von der Dynamik und dazu müssen alle da sein.
Dem ist nichts hinzuzufügen, meiner Meinung nach. Herzlichen Dank, Ron, für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Expertise auch ein Stück weit. Wollen wir hoffen, dass die angesetzte Mitgliederversammlung am 18. so stattfinden kann, wie sie momentan geplant ist. Ich glaube noch immer nicht dran. Schlussendlich wird es wahrscheinlich auch nicht in Händen des VfB liegen, diese Entscheidung. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Hat es, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung, auch dass mal ein Stimmungsmacher aus dem Netz vorbeischauen durfte.
Du hast, wenn ich richtig informiert bin, eine zweite Chance bekommen. Stimmt meine Information?
Das ist richtig. Wenn alles so läuft wie geplant, werde ich nächsten Sonntag bei SWR Sport abends nochmal zu Gast sein, diesmal auch im Studio. Das heißt, WLAN-Probleme kann es keine mehr geben. Und Handheld-Mikrofone gibt es bestimmt auch, falls das andere an Heftmikrofon ausfällt.
Moderation Lea Wagner, richtig?
Richtig.
Das siehst du mal. Also VfB-Fans, Samstag, Sonntagabend habt ihr einiges zu tun. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, schon am Sonntagmorgen anfangen, denn da ist auch da, wenn alle Stricke reisen, ist unser Marco Schumacher beim Sport 1 Doppelpass in München zusammen mit dem VfB-Sportchef Sven Mislintat und weiteren Protagonisten wird da der Spieltag aufgearbeitet. Wir sind alle schon sehr gespannt. Vielleicht auch noch für euch ein kleiner Sendungstipp. Ein letzter Tipp, den gibt's zu meinem VfB Plus. Christian, magst du den aktuellen Stand noch mal kurz aufarbeiten zu unserem neuen Abo-Angebot?
Sind wir schon da?
Ja, wir sind schon drin. Boris Becker war es sogar.
Ja. Ich bin drin, das ist ja einfach. Ja, mit ein bisschen Verspätung, aber jetzt ist es soweit. Es gibt das mein VfB Plus Abo. Ihr könnt die App euch holen und dann gibt es für 1,99 alles rund um den VfB Stuttgart, alle Plus-Texte. Ich glaube, das ist auch gerade in diesen Zeiten nicht so unwichtig, um euch da auch ein Bild davon zu machen, um ja eben auch das mitzubekommen und davon zu zehren, was wir da machen und versuchen euch natürlich den bestmöglichen Service zu bieten und freuen uns, wenn ihr mitmacht. Jederzeit zu erwerben über die jeweiligen Stores, richtig?
So ist es richtig. Mit dem kleinen Zusatz, wer bisher schon App-Nutzer war, der muss die App einmal deinstallieren. Die neueste Version, die Version 4.2 aus dem jeweiligen App Store laden, dann kann er das Abo abschließen. Wir packen euch in die Shownotes einen Link, der euch direkt zu dem jeweiligen Store führt. Als Erstabonnent oder als Follow-up-Abonnent könnt ihr da auf jeden Fall die entsprechenden Schritte einleiten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere dieses Angebot wahrnimmt, von dem wir denken, dass es wirklich allumfassend ist, dass alles drin ist, was den VfB-Fan interessiert, das VfB-Herz begehrt. Und damit wollen wir es auch an dieser Stelle mal mit Eigenwerbung bleiben lassen. Ich danke nochmal für eure Zeit, für die Expertise. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen mehr Hintergrund liefern, auch noch zu den ganzen Vorgängen, die Ron mit angestoßen hat und zu denen, die jetzt noch da unten an der Mercedesstraße passieren werden die nächsten Wochen. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche und haben da, das kann ich euch schon mal versprechen, auch einen sehr interessanten Gast schon mal verpflichten können, der früher mal für den VfB Stuttgart gekickt hat und bald Geburtstag hat. Mehr möchte ich nicht verraten.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein gutes, leckerbissen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und hören wir uns nächste Woche. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.